Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, werte Hörerinnen, zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts Wir Bankgeflüster. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, heute mit einem ganz anderen Thema wie beim letzten Mal. Kaum scheint das Thema Corona und seine Auswirkungen kontrollierbar zu sein, titeln aber die Zeitungen seit geraumer Zeit wieder mit neuen Schlagzeilen, die Sorge vieler Hörerinnen und Hörer natürlich nach oben treiben. Die ganze Welt stöhnt unter einer beispiellosen Teuerungswelle, wo man hinkommt, ob es jetzt der Strom ist oder der Sprit oder das Öl oder das Gas. In Österreich sind eben die Energiepreise auch ganz stark angestiegen. Die Frage nach Maßnahmen gegen eine Teuerungswelle und das Vorgehen der Europäischen Zentralbank angesichts der hohen Inflation ist jetzt gefragt. Zusätzlich heizt dann noch letzten Endes die Ukraine-Krise ordentlich die Gemüter auf. Viele Themen, die wir heute besprechen möchten. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir ihn heute für unseren Podcast gewinnen konnten. Vorletzte Woche war er noch im ORF, letzte Woche in Krone TV. Er ist sehr gefragt im Moment. Ein Experte in Sachen Volkswirtschaft, der Analyst der Raiffeisen International. Herzlich willkommen, Magister Peter Prezinschek.
Einen schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Jetzt habe ich so lange gesprochen und Sie gar nicht zu Wort kommen lassen.
Kein Problem. Ja. Sie stellen mir sicher noch viele Fragen.
Genau, denn jetzt, das wollte ich gerade sagen, habe ich ganz viele Fragen an Sie. Das müssen wir natürlich ausnutzen, wenn Sie hier bei uns heute im Haus sind. Wir sind jetzt wieder in der wunderschönen Raiffeisen-Lounge und haben es uns da jetzt gemütlich gemacht. Danke eben, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir werden es jetzt einmal der Reihe nach angehen. Also das Thema Corona hat uns ja sowohl gesundheitlich als auch gesellschaftlich natürlich stark betroffen und eingeschränkt. Welche Auswirkungen hat denn die Corona-Krise vor allem jetzt in den letzten beiden Jahren auf die Wirtschaft in Österreich gebracht oder Europa auch? Ja.
Nun, man muss dazu sagen, 2020 war das Jahr, das weltweit fast synchron von der Corona-Welle erfasst worden ist. Von China über die USA bis Europa sind die wirtschaftlichen Aktivitäten zum Stillstand gekommen. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass im Jahr 2020 die Wirtschaft in fast allen Ländern der Welt geschrumpft ist. In Österreich ganz besonders mit minus 6,7%. Leider muss man dazu sagen, und das war auch eine Folge der viel restriktiveren Maßnahmen, die in Österreich gegenüber anderen Ländern getroffen worden ist. Wenn wir das mit der Schweiz vergleichen, dort ist die Wirtschaft nur um 2,4% geschrumpft oder in Schweden um knapp 2,8%. Dafür hat aber Österreich mit den Lockerungen dann wieder sehr stark aufgeholt im letzten Jahr 2021. Das Wirtschaftswachstum ist fast wieder auf 5% nach oben geklettert und daher konnte Österreich die Verluste, die im Jahr 2020 erlitten wurden, fast wieder aufholen. Mhm. Wenn nicht, leider im vierten Quartal wieder ein massiver Lockdown die Wirtschaft wieder in den Retourgang gezwungen hätte. Also müssen wir erst warten auf das Jahr 2022, erstes,
auf
zweites
den
Quartal.
Nicht hoffentlich nächsten Lockdown.
Also ich gehe davon aus, dass wir aus den doch im Vergleich zu anderen Ländern viel restriktiveren, ich wollte schon fast sagen zu restriktiven Maßnahmen gelernt haben, dass das im Prinzip keine bessere wirtschaftliche und auch gesundheitliche Bilanz bringt. Denn die Schweiz oder Schweden haben deutlich bessere Wirtschaftszahlen, aber auch keine schlechteren gesundheitlichen Daten aufzuweisen und auch nicht mehr, sondern sogar weniger Todesfälle.
Ja, und das kann man jetzt nach dieser Zeit auf jeden Fall schon ganz gut beurteilen. Was glauben denn Sie, wann wird denn Österreich wieder die Wirtschaftsleistung, die wir vor Corona hatten, erreichen?
Wir haben ja im dritten Quartal, Anfang des vierten Quartals schon den Sprung zuvor Covid-19 geschafft gehabt. Wie gesagt, im vierten Quartal sind wir zurückgefallen um 2,2% wieder. Und daher gehe ich davon aus, dass wir Ende des ersten Quartals oder spätestens Anfang des zweiten Quartals dieses Jahres die wirtschaftliche Wertschöpfung vor Covid-19 wieder erreichen können. Und dann sollte es doch beschleunigt nach oben gehen. Ich gehe schon davon aus, dass wir heuer ein Wirtschaftswachstum mit einer 4 vor dem Komma haben werden, so ähnlich wie es in der Europäischen Union ist und vielleicht sogar deutlich besser als in Deutschland.
Sehr gut. Vor und während der Corona-Zeit war natürlich die Angst vor Insolvenzen sehr groß, wie man weiß. Was sagen Sie, ist jetzt die Gefahr gebannt oder hat die Politik durch die Corona-Hilfen, Ausfallboni etc. gut reagiert?
Es ist wahnsinnig viel Geld in die Wirtschaft gepumpt worden. Wir dürfen nicht vergessen, in den vergangenen 2 Jahren wurden etwa 60 Milliarden Ausgaben, die Covid-19-bedingt sind, getätigt. Da ist natürlich auch einiges Geld an Hilfen zu den Unternehmen geflossen. Und daher war 2020 und auch 2021 die Ausfallsrate noch relativ gering. Sie wird wahrscheinlich ansteigen. Aber das wird sich nicht quer über alle Branchen ergeben, sondern wahrscheinlich jene, die längerfristig doch auch strukturelle Probleme haben und die vielleicht von der Digitalisierung und den Klimaschutzmaßnahmen weniger erfasst sind. Also ich gehe nicht davon aus, dass es ein großes Problem sein wird für die Wirtschaft, aber die Zeiten ganz niedriger Ausfallsraten, die sind vorbei.
Wenn wir jetzt zum Thema Inflation kommen, was glauben Sie, wurde durch die enormen Zuschüsse, wurde da die Geldmenge nicht so aufgebläht, dass genau das jetzt das Thema einer steigenden Inflation zu erwarten war?
Also es wurde wahnsinnig viel Geld von den Zentralbanken in den Wirtschaftskreislauf gepumpt, zuerst natürlich in den Finanzsektor und über den Finanzsektor in Form von Krediten beziehungsweise in Form auch von Transferzahlungen über die öffentlichen Haushalte an die privaten Haushalte und an die Unternehmungen. Und nachdem die Covid-19-Restriktionen das Angebot in vielen Bereichen reduziert haben, von China ausgehend über die großen Lieferkettenprobleme der Transportwege, denken wir an die Containerschiffe, die nicht angekommen sind, genau. Bis hin zu den Halbleiterentwicklungen und auch den verzögerten Energielieferungen, hat das dazu geführt, dass die Unternehmen die enorm aufgestaute Nachfrage nicht befriedigen konnten. Das führt natürlich zu einem massiven Preisanstieg. Insofern war es absehbar, dass die Teuerungsraten nach oben gehen. Wie lange, das war es nicht absehbar, aber es zeigt sich, dass wir doch offensichtlich jetzt einen länger anhaltenden Teuerungsschub haben und mit 5% haben wir doch sowohl in der Eurozone, in Österreich 5,1% im Jänner einen neuen Höchstwert erreicht, der in der Eurozone oder seit Einführung des Euros nie dagewesen ist. Da muss man schon weit zurückblättern ins Jahr 1992, wo wir in Österreich knapp über 4% Inflationsrate haben. Und das kann uns heuer blühen, dass wir eine 4 vor dem Komma haben bei der Inflationsrate, wenn wir den Jahresdurchschnitt 2022 hernehmen.
Und was denken Sie, wann entspannt sich die Inflation wieder etwas?
Ich glaube schon, dass die höchsten Inflationsraten jetzt am Jahresanfang zu verzeichnen sein werden. Also jetzt von Jänner bis März, vielleicht auch noch bis in den April. Aber ich denke, dass wir dann mit Fortlaufen der Entwicklung, mit Jahresverlauf eine abnehmende Teuerungsrate auf Jahresbasis haben, sodass wir wahrscheinlich auch wieder eine 3 vor dem Komma haben könnten gegen Jahresende. Vergessen wir aber nicht, am 1. Juli kommt auch noch die CO2-Steuer dazu. Das heißt, wir haben auch Sondereffekte, die Inflationsrate des heurigen Jahres in Österreich nach oben katapultiert. Das muss man auch immer dann sehen, wenn man das mit dem Ausland vergleicht. Deutschland hatte so einen Teuerungsschub ja schon im vergangenen Jahr, weil die haben die CO2-Steuer ein Jahr vor uns eingeführt.
Jetzt haben Sie vorher schon die Teuerungskette angesprochen, auch der Containerverschiffungen. Ein weiteres Problem ist aber auch, sind die Lieferketten. Wie zum Beispiel, wie man weiß, die ganzen Chips, die an allen Ecken und Enden fehlen. Was glauben Sie, kann man hier auch Beruhigung erwarten?
Im Jahresverlauf 2022 ja, weil Covid-19 nicht mehr diese Restriktionen ausüben wird, die wir in den vergangenen 2 Jahren gesehen haben. Das heißt, die Produktionskapazitäten wurden ausgebaut und das wird sich im Jahresverlauf an erhöhtem Angebot bemerkbar machen.
Es braucht natürlich eine Zeit, ist eh klar.
Bis das geliefert wird, diese Vorprodukte auch bei den Unternehmen in der Endfertigung angekommen sind. Man sieht es ja, man wartet ja nicht nur auf ein Auto sehr lange, sondern auch auf einen Kühlschrank oder ein Fahrrad oder beispielsweise, genau wie Sie richtig sagen, die Baumaterialien sind knapp geworden.
Ein privater Ausflug, ich hätte mir einen Gartenzaun gewünscht, einen neuen. Ein halbes Jahr Wartezeit.
Ja.
Es war natürlich auch jeder natürlich jetzt im Umbau, gell?
Ja.
Und hatte die Zeit, aber es ist wirklich ein Wahnsinn.
Auch beim Möbeln.
Ja.
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 Also ich habe im Juni Möbel bestellt und die sind dann im 4. Quartal geliefert worden, obwohl sie aus Deutschland gekommen sind und in Österreich zusammengebaut worden sind. Also
ja.
Es sagt nicht immer alles aus, dass China daran schuld ist oder Asien.
Oder Italien mit langen Sommerurlaub, gibt es auch.
Oder Italien beispielsweise, ja genau. Aber es sind ja nicht nur die Chips, es sind ja auch andere Vorprodukte und vor allem zum Teil auch Energie, das rationiert wurde. Und da sollte es im Verlauf 2022, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, Entspannungen geben und damit auch der wirtschaftlichen Erholung mehr Platz bieten.
Das sind gute Nachrichten. Thema Zinsen. Müsste jetzt die Notenbankpolitik nicht auf die steigende Inflation mit einer Zinserhöhung reagieren? Beziehungsweise, es wäre doch eigentlich deren Aufgabe, oder? Mit dem Ziel von 2%. Was denken Sie, wie reagiert jetzt da die Europäische Zentralbank darauf?
Die Zentralbanken weltweit haben die Preisentwicklung von Anfang an unterschätzt. Die amerikanische Notenbank war eine der ersten, die im abgelaufenen Jahr 21 dann langsam aber sicher bemerkt hat, dass das nicht nur ein vorübergehendes Phänomen ist, diese Preisentwicklung, sondern dass sich da ein verfestigter Preisauftrieb bemerkbar macht, den man mit Zinsmaßnahmen, aber auch mit einer Rückführung der überdimensionierten Geldmenge bekämpfen sollte. Und daher hat die amerikanische Notenbank ab dem Herbst gesagt, Zinserhöhungen sind ein adäquates Mittel. Wir müssen gegen die Teuerung ankämpfen, weil wir sonst unser zweites Ziel, die Vollbeschäftigung, gefährden. Wenn nämlich die Inflationsraten zu hoch sind und die Unternehmungen dann Probleme haben, ihre Güter abzusetzen, dann hat das ja auf den Arbeitsmarkt negative Auswirkungen. Es werden weniger Beschäftigte dann nachgefragt. Also die Teuerung ist ja per se nicht unbedingt etwas, auf das man schaut, sondern weil die Teuerung auch negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft und damit auf die Beschäftigung hat. Die Europäische Zentralbank hat sich hier sehr lange Zeit gelassen. Ja, ich würde sagen, bis letzte Woche, am 3. Februar, wo die Chefin Christine Lagarde gemeint hat, naja, ganz würde sie Zinserhöhungen im heurigen Jahr nicht mehr ausschließen. Sie hat es ja bislang immer so formuliert, 2022 gibt es keine Maßnahmen, die in Richtung Zinserhöhung deuten. Wir werden zwar die Anleihekäufe etwas reduzieren, aber für Zinserhöhung, da lassen wir uns noch Zeit. Das ist jetzt Geschichte. Man hat gesehen mit der Inflationsrate im Jänner, dass die Einschätzung vom Dezember auch noch immer viel zu optimistisch war und wahrscheinlich dieser Preisauftrieb nicht nur im heurigen Jahr, sondern auch längerfristig etwas höher sein wird in den nächsten 10 Jahren als in den vergangenen 10 Jahren, aus gewissen strukturellen Gründen. Demografie ist ein Beispiel nur. Das hat jetzt gar nichts nur mit den Energiepreisen zu tun. Klimaschutz wäre ein zweites. Und daher wird die EZB auch wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte mit Zinsmaßnahmen zumindest das Negativzinsniveau beenden. Denn bislang herrscht ja am Geldmarkt, wie wir alle wissen, ein Zinssatz, der unter Null liegt, was ja total unnatürlich ist für jemanden.
Und schon lange Zeit.
Und das schon lange Zeit, na, ja, selbstverständlich.
Man hat eh schon fast drauf gewartet.
Da haben Sie recht, man hat immer wieder gehofft, aber wozu hofft man, wenn man dann immer wieder eine am Deckel kriegt von der EZB und die sagt, naja, es ist nicht notwendig, wir müssen die Wirtschaft anschieben, wir bleiben im Krisenmodus. Mhm. Es ist der Krisenmodus nicht mehr notwendig. Die Märkte haben darauf reagiert und es ist gut so, wenn auch die EZB sich nicht zu lange Zeit lässt, denn im März wird die erste Zinserhöhung der Federal Reserve in den USA kommen, die mehrere Schritte heuer machen wird und in der zweiten Jahreshälfte dürfte es dann auch soweit sein, wenn vorher die Anleihekäufe beendet worden sind, dass die Negativzinsphase zumindest mal verlassen wird. Das heißt ja noch gar nicht, dass wir deswegen wieder ein normales Zinsniveau bekommen.
Was ja auch ein spannendes Thema ist, dass wir enorme Unterschiede haben innerhalb Europa. Also wenn man jetzt Deutschland hernimmt, haben wir 70%. Im Vergleich zu Griechenland haben wir 200%.
Wie schafft Staatsverschuldung, denn da, meinen Sie?
Ja, genau. Wie schafft denn da die Europäische Zentralbank diesen Spagat?
Die Unterstützung der Fiskalpolitik, also der Budgetpolitik und der finanziellen Hilfen für die Finanzminister war sicherlich auch immer ein Beweggrund, um möglichst viele Staatsanleihen aufzukaufen und damit das Zinsniveau, das am Kapitalmarkt möglichst niedrig zu halten, ja in den Negativbereich zu drücken. Deutsche 10-jährige Staatsanleihen waren bis vor kurzem mit Negativrenditen versehen, genauso österreichische. Das heißt, für Länder, die Schulden aufgenommen haben, war das Schuldenmachen ein Geschäftsmodell, was ja an und für sich pervers ist. Okay, dem ist jetzt wird jetzt ein Ende bereitet, aber der Schuldenstand per se ist nicht so relevant. Entscheidend ist ja, weil die existierenden Staatsschulden sind ja fest verzinst. Mit den Anleihen. Ja. Wesentlich ist ja, welche neuen Schulden kommen hinzu? Also machen die Staaten in Hinkunft Defizite, Überschüsse oder ein ausgeglichenes Budget? Und zweitens, wie viel an alten Schulden müssen zurückgezahlt werden? Mhm. Also werden getilgt und müssen wieder refinanziert werden. Das ist die entscheidende Größe für die Zinsbelastung der Staaten. Wie gesagt, Deutschland hat im vergangenen Jahr 6 Milliarden Euro verdient, weil es Schulden gemacht hat durch Negativzinsen. Dieser Spuk wird zu Ende sein. Ja? Und daher wird es auch sinnvoll sein, dass die Staaten wieder darauf schauen, dass sie ihre Budgetdefizite, die enorm angeschwollen sind in der Covid-19-Pandemie, dass sie diese Budgetdefizite wieder sanieren. Und daher ist es auch wichtig, dass der Stabilitätspakt nicht zu stark aufgeweicht wird, sondern dass wir ein Bekenntnis dazu haben, dass die Eurozone darauf schaut, dass wir den künftigen Generationen nicht einen riesen Rucksack an Schulden hinterlassen.
Schuldenberg hinterlassen, genau. Jetzt, wenn man so will, des einen freut, des anderen leid. Die privaten Haushalte haben sich natürlich gefreut, Stichwort Häuselbauer, über niedrige Zinsen. Ich auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir hatten günstige Kredite. Werden jetzt überhaupt dann in Zukunft Kredite noch erschwinglich? Weil jetzt hat man ja schnell entschieden, nimm einen Kredit, um Gottes Willen.
Also was sagen Sie dazu? Genau vor 30 Jahren habe ich meine Kredit zurückgezahlt mit 12% Zinsen. Damals bei einer Inflation von 4,5%. Ja. Da ist das Kreditkonto immer mehr angeschwollen, weil die hohen Zinsen die Rückzahlungsrate immer wieder nach oben geschoben haben. Also ich glaube, wenn wir jetzt drauf schauen und die Immobilienkredite mit 10-jähriger Bindung bei 1,5% liegen, mögen sie auf 2, mögen sie auf 2,5% gehen, das ist noch immer deutlich unter der Inflationsrate. Das heißt, wir haben noch immer negative Realzinsen auch bei den meisten Immobilienkrediten. Mhm. Und bei variablen Immobilienkrediten sind wir noch immer unter der 1%-Marke. Auch die wird etwas ansteigen, wenn die Negativzinsen vorbei sind. Aber der Zinsanstieg ist weit geringer als der Inflationsanstieg. Mhm. Und damit ist real gesehen die Zinsbelastung gar nicht so dramatisch und überdimensional, wie es vielleicht manche befürchten, dass sie jetzt ihren Zinsendienst nicht leisten können.
Deshalb machen wir diesen Podcast, dass unsere Hörerinnen und Hörer gut aufgeklärt sind.
Gerne.
Jetzt haben wir für die Sparmeister jetzt unter uns, Österreicher sind ja sehr enorme Sparmeister, eine hohe Inflation und Zinsen gleich gegen null. Ja, sozusagen ist man dann, wenn man jetzt derzeit spart, man darf es eh gar nicht so laut sagen, aber theoretisch ein klarer Verlierer. Was kann man denn jetzt aktuell dagegen tun? Ich glaube nicht, dass man sich's abheben sollte und unter den Kopfpolster legen sollte wie früher, oder?
Also das ist natürlich die Variante, wo man sagt, man kommt vom Regen in die Traufe. Ne?
Ja,
also
genau.
Da ändert sich ja überhaupt nichts am Ertrag. Unterm Kopfpolster macht es ja nur dann Sinn, wenn wir eine Deflation haben, weil dann wird der Geldwert immer mehr wert. Aber was kann man tun? Auch wenn die Zinsen ganz klein wenig aus dem Negativbereich ins Plus wandern, sind sie noch immer weit unter der Inflationsrate, wie wir schon gesagt haben, auch auf der Spareinlagenseite. Die 300 Milliarden Euro, die bei Spar- und Termineinlagen und Girokonten liegen, sind also per Saldo fast ein bisschen Geld verbrennen. Man verliert damit ganz klar. Es ist ein sicheres Verlustgeschäft. Daher sollten sich die Österreicherinnen und Österreicher etwas mehr mit dem Thema Wertpapiere vertraut machen.
Das ist unser nächstes Stichwort, genau, Thema Aktien.
Genau.
Auch die Indizes waren starken Schwankungen unterworfen in Corona-Zeiten. Jetzt möchten viele vielleicht in Aktien investieren. Was halten Sie jetzt von diesen klassischen alternativen Investments? Also Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, sollte man in Aktien investieren?
Also für mich ist eine Aktienveranlagung, ich sage das ganz bewusst mit Betonung auf Veranlagung, ein wesentlicher Baustein für einen Ansparprozess.
Mhm.
Das heißt, für eine langfristige Entwicklung für einen Ansparplan, der 10, 20, 30 Jahre ist oder eine Vorsorge für die Pension und mit der kann man nie früh genug beginnen, würde ich meinen, kann man an dem Thema Aktien nicht vorbeikommen.
Mhm.
Man sollte sich dem Thema widmen, man sollte das ganz genau mit seinem Berater.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Naja, selbstverständlich.
Besten, dass
das
man
ist
sich
nicht
da beraten lässt. Genau.
Absolut.
Ja.
Da gibt es die verschiedensten Instrumente, nicht nur die Einzelaktien oder die Unternehmen, in die man selbst investieren kann, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, ist das ja ein sehr spannendes Thema. Leider ist das Finanzwissen der Österreicher nicht auf dem besten Stand. Auch da gibt es Ausbaubedarf und Verbesserungsbedarf. Aber das ist ein spannendes Thema, wo es viele Angebote auch online gibt oder von den Raiffeisenbanken. Man sollte sich halt hier wirklich mehr interessieren und dann macht es auch Spaß, denn wie gesagt, es gibt nicht nur Aktien, es gibt auch Fonds, es gibt Zertifikate, es gibt also Produkte, die schon eine Diversifizierung des Risikos mit einbauen und damit langfristig einen Ertrag eröffnen in der Zukunft, der doch Chancen bietet, die Inflation zu schlagen. Ich will nicht sagen, schaut auf die letzten 10, 20, 30 Jahre, auf die Indizes, wie die toll waren, die Aktien. Das ist Historie, das ist vorbei. Die künftigen Erträge werden meines Erachtens nicht mehr so hoch sein, aber ich gehe davon aus, dass sie zumindest über der Inflationsrate liegen, also so eine Wertentwicklung per anno von 5-7% wird man bei Aktien doch erwarten können. Und das ist ganz was anderes, als sie im festverzinslichen Bereich sind.
Mhm. Neben den Aktien gibt es aber auch noch zum Beispiel Gold oder die Kryptowährung oder Immobilien. Mhm. Alles drei Dinge, wo auch jetzt stark investiert wird. Was halten Sie davon?
Gold ist ein gutes Anlagemedium als Aushilfe für Krisenzeiten, wenn es geopolitische Krisen gibt, wenn es die Angst gibt, dass die Inflation zu galoppieren beginnt. Wenn die Notenbanken, so wie jetzt in den USA, versuchen, doch der Inflation Herr zu werden oder sie zu bekämpfen, wenn also die Realzinsen nicht mehr so stark negativ sind, sondern vielleicht einmal in den nächsten 2-3 Jahren im Dollar, und Gold wird in Dollar gehandelt, wieder positiv werden, dann ist das nicht unbedingt ein Turbo fürs Gold. Aber als, wenn man so will, ein Sicherheitshedge, hat ein bestimmter Anteil an einem Portfolio an Gold durchaus immer wieder seine Berechtigung. Bei Krypto würde ich nicht von Währungen sprechen, sondern von Krypto-Assets, weil eine Währung ist ein allgemein anerkanntes Zahlungsmittel, und ein allgemein anerkanntes Zahlungsmittel ist weder Bitcoin noch Ethereum oder Ripple oder sonst etwas. Das ist ein Spekulationsobjekt, das ganz schwer von der Nachfrageseite einzuschätzen ist. Von der Angebotsseite gibt es bestimmte Kalkulationen, wie man diese Assets bewerten kann. Also im Vergleich neu hinzukommende Krypto-Assets im Vergleich zu den bereits bestehenden. Das nennt man Float-to-Stock-Adjustment-Konzept. Ich tue mir nur schwer, hier eine Prognose abzugeben. Bei einem Unternehmen, bei Aktien weiß ich einen gewissen inneren Wert, ein Geschäftsmodell. Bei Krypto ist es schwer abzusehen. Aber ich verteufle es nicht, sondern bin halt nur ein bisschen vorsichtig, weil man nicht weiß, welche von den Krypto-Assets dann langfristig auch überleben wird, vor allem auch unter dem Stichwort der Energieeffizienz. Und bei Immobilien, tja, da haben wir erst vergangene Woche gehört, dass wir mit über 11%, fast 12% Preissteigerung im Jahr 2021 fast so hoch geklettert sind in den Preisen wie 2012, weil das vierte Quartal so phänomenal stark war und das vor allem außerhalb sogar von Wien. Immobilien bleiben eine Anlagekategorie. Allerdings, wenn die Zinsen beginnen zu steigen, dann wird sich natürlich auch der Preisauftrieb verlangsamen. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren dann einen Preisauftrieb haben bei Immobilien, der ab 2023 eher in der Größenordnung von 3-4 oder vielleicht 5% liegen könnte. Im heurigen Jahr werden wir aufgrund des dynamischen vierten Quartals des Vorjahres wahrscheinlich schon, auch wenn sich gar nicht mehr viel tut im heurigen Jahr, einen Preisanstieg haben, der wahrscheinlich auch wieder zwischen 7, 10, vielleicht sogar auch 11% liegen kann. Also das Jahr 2022 wird hinsichtlich Immobilienpreisentwicklung wahrscheinlich von der Dynamik her dann den Gipfel darstellen und wir werden ab dem kommenden Jahr dann abflauende Entwicklung sehen. Einen Einbruch des nun über 15 Jahre anhaltenden Aufwärtstrends bei Immobilien kann ich allerdings noch nicht ausmachen.
Mhm. Also leistbar, rentabel?
Die Leistbarkeit ist ein Problem. Sie wird zu einem, denn das, was bisher die Leistbarkeit immer noch gewährleistet oder ermöglicht hat, waren die fallenden Zinsen im Vergleich zu den steigenden Preisen.
Mhm.
Dieser Turbo von der Zinsseite, der fällt jetzt weg und der geht in die Gegenrichtung und daher wird der Pfad bei Immobilien deutlich langsamer. Man wird auch manchmal in manchen Lagen vielleicht auch sagen müssen, man hat vielleicht den Zenit irgendwann jetzt einmal erreicht.
Mhm. Eingangs habe ich es schon erwähnt. Abschließend plaudern wir jetzt noch ganz kurz über den Ukraine-Konflikt. Wie schätzen Sie die Situation ein? Ist das jetzt ein rein politisches Säbelrasseln oder was wären jetzt da vor allem auch die Auswirkungen auf die europäische oder österreichische Wirtschaft sein?
Ja, also das, was Putin derzeit an Truppenaufmarsch und an Manövern macht entlang der ukrainischen Grenze, das ist schon beängstigend. Und trotzdem will ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht daran glauben, dass es auf europäischem Boden dann wieder einen Krieg geben wird.
Mhm.
Ich hoffe, dass die Diplomatie die Lage entschärfen kann. Aber selbst wenn es nur zu einem begrenzten Scharmützel kommt, dann hat das Einfluss auf die europäische und natürlich auch auf die österreichische Wirtschaft, denn es werden Sanktionen folgen. Und wir brauchen ja nur uns vorstellen, 80% unseres Erdgases beziehen wir aus Russland. Und wenn es selbst zu keinen Ausfällen mengenmäßig kommt, so schlägt der Erdgaspreis dann sicherlich auch wieder auf die Teuerung durch. Also wir werden da auf jeden Fall einen Kaufkraftpreis dafür bezahlen müssen.
Also Gas einmal ganz sicher. Und ansonsten?
Auch sonst. Wir haben schon im vergangenen Jahr fast doppelt so viel wie 2020 für Energie und Rohstoffe aus Russland bezahlt.
Mhm.
Dort 1,4 Milliarden, 2,8 Milliarden Euro. Und die Preise sind ja jetzt noch einmal gestiegen. Also die Rechnung ist schon verdammt teuer. Das müssen wir schon zur Kenntnis nehmen. Und das müssen unsere Unternehmen verdauen, die ja auf den Weltmärkten präsent sind und dort wettbewerbsfähig sein müssen. Das heißt, der Kostendruck ist hier da. Der einzige Vorteil, den wir jetzt sehen, ist, dass Preissteigerungen beim Konsumenten aufgrund der hohen Nachfrage und des hohen Geldangebotes, der hohen Geldmenge möglich sind. Und daher haben wir auch eine Verlängerung der Inflation.
Vielen Dank jetzt mal für den Wirtschaftsausblick und Rückblick. Jetzt möchte ich aber noch ein paar persönliche Dinge von Ihnen wissen. Da komme ich jetzt mit einer Überraschung. Wir haben nämlich eingangs schon so nett geplaudert. Wir machen immer zum Schluss einen sogenannten Wordrap, das heißt knappe Fragen, knappe Antworten. Ihre Lieblingsbeschäftigung privat ist?
Jetzt Skifahren oder im Sommer laufen.
Mhm. Als kleiner Bub wollten Sie einmal später was beruflich machen?
Meteorologe werden.
Okay. Persönliche Wünsche für die Zukunft?
Dass es uns nie schlechter geht als jetzt.
Mhm. Ihr nächstes Urlaubsziel?
Ist Bichern in der Steiermark und dann Kitzbühel.
Sehr schön. Wenn Sie Bundespräsident wären, würden Sie?
Ich würde das Amt gar nicht anstreben, weil es zu viele repräsentative Aufgaben hat und zu wenig Entscheidungsvielfalt hat. Aber ich würde darauf einwirken, dass Gemeinschaft etwas Unteilbares ist und dass man Tendenzen, dass die eine oder dass es moralische Überlegenheit von einer gegenüber anderen Gruppe, dass es das nicht gibt. Also für mich wäre die Einheit oder das Gestalten hinsichtlich eines kulturell toleranten gesellschaftlichen Lebens im Vordergrund.
Mhm. Und abschließend, ein perfekter Tag sieht bei Ihnen wie aus?
Einfach Glücksmomente erleben, Leistung durch Leidenschaft ist mein Motto.
Schön.
Also den Kopf mit dem Gefühl verbinden.
Sehr schön, so ein schöner Abschlusssatz. Jetzt möchte ich noch dazu sagen, wir haben heute aufgezeichnet, heute ist der 10.2., aussenden tun wir dann am 18.2. Die Marktentwicklung ist rasant, aber wird wahrscheinlich jetzt nicht so rasant sein, dass gewisse Dinge gar nicht mehr stimmen. Aber nur, wenn es für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das ein oder andere sich geändert hätte, dass Sie wissen, natürlich können wir nicht tagesaktuell sein.
Und hoffentlich nicht in der geopolitischen Lage sich eine Verschärfung ab.
Ja, das hoffen wir ganz stark.
Gerne.
Da auch Ihr Wort in Gottes Ohr, wie Sie gesagt haben, Sie glauben nicht, also wir hoffen das Beste. Vielen herzlichen Dank, dass Sie von Wien nach Wels gekommen sind, Herr Magister Peter Prezinschek. Sie sind jetzt noch hier, es wartet jetzt noch eine Aufzeichnung auf Sie bei uns im Haus. Und ja, wir haben sehr nett geplaudert. Wir hoffen, auch Ihnen hat es gefallen.
Verständlich.
Ja, und auch, dass es unseren Hörerinnen und Hörern, wir haben sehr viel Information geliefert. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, Sie können sich natürlich jederzeit auch an Ihren Bankberater wenden, wenn Sie gewisse Dinge hinterfragen möchten. Und vielleicht sind Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei bei unserer dritten Ausgabe. Da haben wir uns als unseren nächsten Gast Christoph Hippmann bei uns, der von der Tanzschule Hippmann. Und das wird sicher auch wieder eine ganz nette Plauderei. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Eine schöne Zeit noch. Auf Wiedersehen.
Wir Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.